Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, die Formel 1, ja gerade in der Pause war ja auch Ostern. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle schöne Ostertage, wenn ihr Ostern feiert. Und ja, die Formel 1 ja aktuell in der Pause. Also an diesem Wochenende wäre sowieso keine Formel 1 gewesen. Aber am kommenden Wochenende findet der geplante Grand Prix in erst in Bahrain nicht statt. Und dann nochmal 3 Wochen eben von heute ausgehend der große Preis von Saudi-Arabien, der eben auch nicht stattfindet aufgrund des Nahostkonflikts. Dementsprechend keine Formel 1 im April, sondern erst wieder im Mai. Also fehlt uns auf jeden Fall ein bisschen Renn-Action auf der Strecke, wobei man muss natürlich sagen, man hat trotzdem viele Impressionen, sag ich mal, bekommen von den Fahrern rund um deren ja, Freizeitgestaltung. Es wird natürlich im Hintergrund bei den Teams viel gearbeitet werden an den neuen Autos, weil es ist ja nicht wie im Sommer, wenn Sommerpause ist, dass die Werke geschlossen sind. Nein, das ist ja nicht der Fall. Das heißt, da läuft alles wirklich auf Hochtouren. Und dementsprechend, ja, ist auf jeden Fall viel los und wir haben natürlich auch das ein oder andere Thema, was durchaus interessant ist, jetzt dann auch im Zuge der ja, kleinen Pause, sag ich mal, zu besprechen. Und eins, was so in der vergangenen Woche insbesondere auch gekommen ist, ist, dass die Formel 1 ja, quasi zurückkehrt nach Deutschland, leider nicht in Form eines Grand Prix, aber in Form von Testfahrten. Denn sowohl McLaren als auch Mercedes werden im April jetzt noch einen Reifentest fahren in Deutschland, am Nürburgring. Genau, auf der Rennstrecke. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall echt cool, dass man zumindest ein bisschen Formel 1-Feeling wieder hat. Angeblich sollen wohl bei McLaren auch sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri im Auto sitzen. Das heißt, dass wir da natürlich auch die Stammfahrer am Start haben, die dann auf ja, der wunderschönen Strecke am Nürburgring fahren dürfen. Und dementsprechend, glaube ich, könnte es auf jeden Fall interessant werden. Ich glaube, es wird jetzt schwierig, so im Punkto da jetzt wirklich live vor Ort an der Strecke zu sein, weil das natürlich am Ende Testfahrten sind. Aber vielleicht bekommt man ja doch die ein oder anderen Bilder, Impressionen etc. von Teams, Fahrern etc. Also ich glaube, da können wir uns durchaus auf ein bisschen Content freuen. Und ja, vielleicht ist es ja der erste Schritt in eine vielversprechende Richtung, was ein Comeback des Deutschland Grand Prix für die Formel 1 ja, sein könnte. Man sieht ja, dass die Strecke auf jeden Fall ja doch eine hohe Beliebtheit hat. Nürburgring ist schon irgendwie so eine Strecke, die jeder Fahrer gerne mal gefahren, entweder fährt oder fahren möchte in Zukunft, wenn man da mal so ein bisschen die Fahrer verfolgt. Und ja, genau, Norris war ja schon mal auf jeden Fall da, nachdem in der Corona-Pandemie der Deutschland Grand Prix quasi eingerückt ist, 2020. Ob Oscar Piastri jetzt schon mal direkt am Nürburgring war, weiß ich persönlich nicht genau. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, wie sich sowohl Mercedes als auch McLaren dann präsentieren, eben bei den Reifentests für Pirelli, die ja auch schon in Japan mit den Racing Bulls und mit dem Red Bull Team stattfanden, direkt nach dem großen Preis von Japan, also letzte Woche quasi. Genau, da waren nämlich dann sowohl Red Bull als auch die Racing Bulls im Einsatz. Allerdings ohne einen der Hauptakteure, nämlich ohne Max Verstappen. Der war nämlich nicht bei den Tests in Suzuka am Start, sondern ist tatsächlich direkt eigentlich vom Rennen wieder nach Europa geflogen und war dann am Dienstag, müsste es gewesen sein, direkt in der Eifel in Deutschland wiederzufinden am Nürburgring. Hat dann nämlich private Testfahrten abgehalten und ja, hat quasi die Tests in Suzuka für seine eigenen Nürburgring-Tests ersetzt. Und ja, Max Verstappen ist ja aktuell sowieso ein sehr Brisantes Thema, würde ich mal sagen. Also die Meinungen spalten sich ja auch extrem zu seinem Verhalten, sage ich mal, dass er jetzt eben Schwierigkeiten hat mit dem Red Bull, mit den neuen Regeln und auch, dass ihn die neuen Regeln ja schon frustrieren, was die Elektropower etc. angeht. Und ich muss sagen, ich finde seine Aussagen eigentlich gut. Ich finde, man kann die sehr gut nachvollziehen und dass er sich auch auf die Sicht der Fans bezieht. So. Und ich finde auch schon, dass man merkt, dass er versucht, sich umzuorientieren. Er hat jetzt mehrfach Einsätze am Nürburgring. Er wird auch wieder am 15., 16., 17. April um dieses Wochenende rum wieder am Nürburgring sein und da die Nürburgring Qualifiers fahren. Ist das dann überhaupt am 17., 18.? Oder eine Woche später? Auf jeden Fall wird er im April die Nürburgring 24 Stunden Qualifiers fahren und wird dann natürlich eben auch am 24-Stunden-Rennen im Mai teilnehmen. Also das heißt, sehr viel Orientierung aktuell bei Max Verstappen in den T-Sport. Und nicht nur bei Max Verstappen, auch bei Lance Stroll. Der wird nämlich auch im April an den Start gehen und zwar mit einem GT-Fahrzeug in Frankreich, Paul Ricard, in Le Castellet. Also, das bedeutet, es ist sehr viel. Also, ich finde schon, dass man merkt, dass die Formel-1-Fahrer nicht mehr so zufrieden sind aktuell mit der aktuellen Formel 1. Also klar nicht bei allen, aber bei vielen, dass sich viele ja doch irgendwie in Richtung GT-Sport irgendwie so ein bisschen orientieren und einfach unzufrieden sind mit den neuen Regeln. Insbesondere natürlich auch nochmal nach dem heftigen Unfall von Oliver Behrmann im Haas. Finde ich. Merkt man schon eine Entwicklung irgendwie. Und Max Verstappen war so irgendwie derjenige, der damit anfing. Aber auch andere Fahrer sind immer mal wieder in anderen Rennserien unterwegs. Ich glaube jetzt nicht, dass da alle aufhören werden, Formel 1 zu fahren. Aber es heißt halt schon so, ey, ich krieg irgendwie gerade nicht so genug von der Formel 1. Also die Formel 1 gibt mir gerade nicht so viel, dass ich schaue, irgendwie vielleicht woanders zu fahren. Ja, also finde ich auf jeden Fall interessante Entwicklung. Ich bin gespannt, wie das weitergeht generell. Ich glaube, Miami, sagen ja viele, wird dann doch nochmal ein wichtiger Punkt sein. Wie sieht das da aus? Man setzt sich ja auch aktuell viel zusammen und schaut, dass man eventuell neue Regelungen findet. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt rund um Formel 1 und die neuen Regeln. Einer, der aber ja durchaus, glaube ich, Freude hat an den neuen Autos und auch Freude an den neuen Regeln hat, ist natürlich vor allen Dingen ein Team, Mercedes, aber auch aktuell würde ich sagen vor allen Dingen ein Fahrer und zwar Kimi Antonelli, der sich seinen ja ersten zwei Siege direkt sichern konnte hintereinander mit dem großen Preis von China, holte da seinen ersten Sieg und darauf folgte gleich der große Preis von Japan, der Sieg in Japan also. Und man merkt schon, dass Kimi Antonelli aktuell wirklich stark unterwegs ist. Er hat auch mittlerweile einen wirklich starken Long Run, muss man sagen, was ja für einen Rookie also letzte Saison war er noch ein Rookie, jetzt ist seine zweite Saison natürlich durchaus wichtig ist, insbesondere jetzt aktuell Thema Energiemanagement und solche Dinge. Also das Einzige, was momentan noch schwierig ist, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Start. Das haben wir gesehen. Das ist generell so ein kleines Mercedes-Problem, würde ich sagen. Aber bei Kimi Antonelli ist das noch ein bisschen ausgeprägter, sage ich mal. Trotzdem ist er echt stark unterwegs und er wird so langsam irgendwie auch ja, zum Problem, sage ich mal, für George Russell, der ja zuletzt in China und auch in Suzuka durchaus mit Problemen zu kämpfen hatte. Unzufrieden wirkte auch mit dem Auto, mit sich selbst und es ist für ihn schon auch eine schwierige Situation, ne? Man muss sich das jetzt vorstellen. George Russell ist jetzt seit mehreren Jahren in der Formel 1, hat so ein bisschen auch diese Standardkarriere, sag ich mal, hinter sich. Was heißt Standard? aber so die Bilderbuchkarriere vielleicht eher so, ne, mit Formel 2 oder Formel 3, Formel 2. Dann ging es rein in die Formel 1, erstmal Nachwuchs. Williams war da sehr gut unterwegs. Dann ging es zu Mercedes, war auch gut unterwegs gegen Lewis Hamilton, hat sich so zu einem Leader entwickelt, sag ich mal. Und jetzt kommt da dieser junge Kimi Antonelli um die Ecke, der durchaus, finde ich, schon einen starken Rückhalt im Team hat. So, er ist irgendwie so das Supertalent, was unter anderem eben auch Toto Wolff gefunden, gefördert hat. Und deswegen ist es für George Russell auch echt eine schwierige Situation, weil das ist auch für ihn, für seine Karriere ein wichtiger Punkt, an dem er sich gerade befindet. Ähnlich wie es bei Lando Norris auch im letzten Jahr war. Aber bei George Russell vielleicht noch etwas mehr, weil Kimi Antonelli doch noch jünger ist und auch erst in seiner zweiten Saison ist. Ist es jetzt ein wichtiger Punkt für George Russell, um zu sehen, so, hey, eigentlich will ich Weltmeister werden und eigentlich bin ich der Erfahrene. Und wenn er jetzt den Weltmeistertitel beispielsweise an Kimi Antonelli direkt an seinen eigenen Teamkollegen verliert, glaube ich, könnte das ihn in eine sehr, sehr schwierige Situation bringen. Und er läuft dann schon auch Gefahr, irgendwie abgestempelt zu werden als zweiter Fahrer im Team etc. Und deswegen ist es aktuell wirklich für ihn eine schwierige Situation mit viel Druck. Und Kimi Antonelli ist es vielleicht dann doch aktuell eher so, dass er sagt so, hey, ich bin in meiner zweiten Saison, ich bin jung, ich habe hier eigentlich quasi nichts zu verlieren. So, das Team steht hinter mir, bis jetzt läuft alles eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich gespannt. Man muss natürlich sagen, es ist eine sehr lange Saison. Und das haben wir letztes Jahr bei McLaren gesehen. Das Pendel kann sich auch mal schnell wenden. Das kann auch mal sein, dass nochmal ein anderes Team dazwischen kommt. Dass es dann nochmal schwieriger wird, Punkte zu holen. Weil einfach zwischen Platz 1 und Platz 2, die aktuell schon noch eher dem Mercedes-Team gehören. Von der Performance her, von dem Auto her. Dass dann da vielleicht nochmal McLaren, Ferrari, hatten wir jetzt schon immer mal wieder dazwischen kommt. Das heißt, dass es größere Punktedifferenzen gibt zwischen den Fahrern. Und dass einfach auch durch kleine Änderungen am Auto, Entwicklungen, Updates etc. das Auto vielleicht dem einen Fahrer besser passt als dem anderen. Das haben wir letztes Jahr auch bei McLaren immer mal wieder gesehen. Anfangs war Norris gut unterwegs, dann nach den ersten paar Rennen war Oscar Piastri super stark. Alle haben ihn als kommenden Weltmeister gesehen. Norris hatte extrem zu kämpfen. Viele Fehler, wofür er auch viel Kritik bekommen hat, dass er sich eben öffentlich auch dazu äußert, so stark und auch die Schuld auf sich nimmt. Da gab es viel Kritik von den Medien, von Experten etc., aber er hat sich dann aus dieser Situation quasi herausgezogen, konnte dann vor der Sommerpause nochmal rankommen, dann dieser herbe technische Rückschlag in Sanford, wo er wirklich einen extrem großen Punkteabstand zu Oscar Piastri hatte, der da wirklich in einer sehr, sehr guten Form unterwegs war, und dann hat sich das komplette Blatt gewendet quasi und Oscar Piastri machte Fehler und Norris kam zurück und am Ende wurde er Weltmeister, aber gleichzeitig kam auch noch Max Verstappen ja dazu, und ich glaube, das ist echt eine spannende Situation, wie sich das bei Mercedes entwickeln wird, intern auch, und ob es womöglich doch noch irgendwie Druck von außen gibt, sowohl was Konstrukteurs- als auch Fahrer-WM angeht, weil eins ist klar, Mercedes möchte als Team definitiv auch die Konstrukteurswertung gewinnen. Und ich glaube nicht, dass man da das Risiko geht, dass man irgendwie mal einen Crash intern hat, dass da wirklich beide Autos rausfallen und dann noch ein Team wäre, wie Ferrari oder McLaren ins Thema Konstrukteurswertung rankommt. Weil am Ende ist die Konstrukteurswertung super wichtig fürs Team. Und das wird, glaube ich, auf jeden Fall auch spannend sein, wie sich das da so entwickelt bei Mercedes. Also sehr interessante Situation aktuell. Kimi Antonelli doch in einer sehr guten Form und vielleicht sogar ein Ticken vor George Russell, was sich ja eben auch widerspiegelt in der aktuellen Fahrer-WM. Von der Formel 1 wenden wir jetzt unseren Blick nochmal einmal ganz kurz Richtung MotoGP. Habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Die ist ja schon aktuell, finde ich, so schon irgendwie in so einem kleinen Aufschwung. Hat da echt wirklich extrem gute Rennen, gute Überholmanöver, viel Action, viel Adrenalin auf der Strecke, super starke Fahrer und auch Persönlichkeiten und auch so verschiedene Persönlichkeiten. Also die gewinnt er auf jeden Fall echt auch an Fans und natürlich auch viel Spannung in der WM. Auch die MotoGP macht übrigens jetzt erstmal eine, ja, Zwangspause sozusagen, nachdem der große Preis von Katar, der jetzt eben nächstes Wochenende stattgefunden hätte, abgesagt werden musste aufgrund des Nahostkonflikts. Der gerückt erstmal ans Ende des Rennkalenders, also nicht wie bei der Formel 1 wird nicht komplett abgesagt, sondern erstmal verschoben. Trotzdem ist die MotoGP dann auch schon ein bisschen eher wieder am Start, also im April noch, Ende April geht es da wieder los. Und die haben dann tatsächlich sogar schon Europa-Auftakt. In Spanien, in Jerez, geht es dann wieder los. Und ja, ich glaube, dass wir da auf jeden Fall echt spannende Duelle. Wir haben da wirklich mehrere WM-Anwärter und ja, einfach auch viele Fahrer. Also wir haben einen Pedro Acosta auf der KTM, der immer mit vorne mit dabei ist, der extrem stark unterwegs ist. Wir haben die Aprilia, die wirklich aktuell das Maß aller Dinge sind, die ganz vorne mitfahren, sowohl Jorge Martin als auch Marco Bezzecchi. Und ich bin gespannt, was mit Ducati passiert. Also Marc Marquez hatte zuletzt zu kämpfen mit sich selbst, mit dem Bike, kam aus einer Verletzung, hatte jetzt auf jeden Fall nochmal Zeit, die Wochen ja, für Erholung und will dann auf jeden Fall in seiner Heimat, in seinem Heimatland in Spanien auf jeden Fall wieder, ja, anklopfen, ganz vorne natürlich. Also spannende Zeiten auf jeden Fall auch in der MotoGP. Das Ganze behalten wir natürlich auf jeden Fall auch im Blick, wie sich das so entwickelt. Ein Thema, darüber müssen wir aber, glaube ich, auf jeden Fall noch sprechen. Und zwar so ein bisschen, ja, das kleine nächste Audi-Beben hat sich angebahnt. Also ist eigentlich schon passiert. Rund so um das Wochenende in Japan kam da dann nämlich die Meldung nochmal hoch, denn Jonathan Wheatley, der wird Audi nach nicht mal einem Jahr Amtszeit quasi verlassen. Das wurde eben bekannt gegeben. Also generell muss man natürlich sagen, es gibt viele personelle Änderungen bei Audi oder rund um das Audi-Projekt. Das fällt schon auf. Also wenn man da überlegt, wer in den letzten, ja, so viele Jahre, das ist jetzt auch nicht 2, 3 Jahren, da wirklich schon alles irgendwie dabei war. Also, ne? Ganz prominenter Name natürlich auch Andreas Seidel etc. Jetzt wirkt es ja eigentlich ganz gut. Es schien auch von außen schon zu funktionieren zwischen Jonathan Wheatley und Mattia Binotto. Auch mit den Fahrern hat man da eigentlich ein sehr konstantes Paket, was gut abliefert, was auch jetzt schon, ne, in die zweite Saison zusammengeht. Und dann gab es jetzt eben diesen Knall, dass Jonathan Wheatley das Team verlassen wird. Binotto wird jetzt erstmal diese Rolle übernehmen, also die Aufgaben übernehmen. Es wird jetzt noch erstmal ein alleiniger Posten sein. Angeblich ja, gibt es eben zwischen Wheatley und Aston Martin Gespräche. Also Adrian Newey ist ja auch von seinem Posten als Teamchef wieder ein bisschen zurückgetreten. Wollte, oder das war einfach zu viel, dieser technische Aspekt und auf dieser Führungsebene, sage ich mal, diesen Aspekt dazu haben, dass er jetzt erstmal wieder mehr in diese technische Entwicklung etc. da sich erstmal darauf fokussiert, insbesondere weil Aston Martin natürlich aktuell echt mit Problemen zu kämpfen hat. Und deswegen ist eben Jonathan Wheatley jetzt aktuell da im Gespräch. Ne? Kennen sich natürlich auch aus vergangenen Red Bull-Zeiten, Newey und Wheatley. Also wird das, glaube ich, nochmal sehr interessant und das zeigt einfach auch nochmal wieder, wie viel Dynamik da wirklich in dieser Formel 1 steckt, wie viel, ja, Politik irgendwie auch gleichzeitig, Transferpolitik, auch für die, nicht nur für die Fahrer, sondern eben auch für die Teamchefs und Teamverantwortlichen. Also da geht auf jeden Fall sehr viel hin und her. Ich bin auch gespannt, ob man jetzt bei Audi wirklich erstmal komplett auf Mattia Binotto setzt oder ob man da auch nochmal überlegt, dass man nochmal irgendwie einen technischen Teamchef-Aspekt da irgendwie nochmal mit reinbringt, weil aktuell ist ja schon der Trend in der Formel 1, dass er eher zu einer Art Doppelspitze geht. Wenn man mal so schaut, würde ich schon sagen, bei McLaren sehen wir das sehr stark mit Andrea Stella und Zak Brown. Die beiden da wirklich, also ne, einmal so mehr das Geschäftemäßige und einmal auf dieser technischen Ebene. was schon auf jeden Fall ein Erfolgsrezept ist und auch Teil des Erfolgs war von McLaren in den letzten Jahren, insbesondere natürlich im letzten Jahr. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das da auf jeden Fall so weiterentwickelt, jetzt auch bei Aston Martin, die natürlich weiterhin einen großen Plan vor Augen haben. Das ja, ist natürlich klar und ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, was da noch so los ist dann in der Silly Season. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es dann bestimmt auch noch ein paar spannende Themen. Genau, bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.